Recht schönen guten Abend, Freunde. Schönen guten Abend. Ich wollte euch eigentlich mit einem Gedicht begrüßen, aber das ist in der Weihnachtszeit ziemlich problematisch, ein vernünftiges Gedicht zu finden. Die alten Weihnachtsgedichte, die passen nicht mehr so richtig in unsere Zeit. Wir kennen zum Beispiel das Lied »Morgen kommt der Weihnachtsmann«. Da heißt »Apfel, Nuss und Mandelkern«. Ich bitte euch, welches Kind ist heutzutage mit sowas noch zufriedenzustellen? Aus dem Munde einer 10-Jährigen, da hört sich das ungefähr so an. Morgen kommt der Weihnachtsmann, kommt mit seinen Gaben. Der bringt lauter Sachen an, die will ich gar nicht haben. Apfel, Nuss und Mandelkern, na die hab ich gefressen. Ich brauch ein paar neue Jeans, doch die hat er vergessen. Da habe ich mir gedacht, wenn es mit den alten Gedichten nicht ist, versuch es mal mit was ganz Modernem. Bin ich zu Robotron gegangen und habe dort eins bestellt. Beim Computer in Auftrag gegeben, das ist ganz einfach. Man programmiert bestimmte Begriffe rein und da kommt dann unten ein Gedicht raus. Ich hatte folgende Stichworte hatte ich dem Computer eingeben lassen. Weihnachten, o Tannebaum, o du fröhliche, Klingeling, lockig, hold, süß, elektrisch, duften, jubeln, ganz, Lametta, leise rieselter Schnee, Josef, stille Nacht. Also ich glaube, das sind ungefähr die wichtigsten Begriffe, die zu Weihnachten gehören. Und der Computer hat daraus folgendes Gedicht gemacht. O du fröhliche, elektrische Weihnachtsgans, wie hold duftet dein lockiges Lametta. Leise rieselt der jubelnde Josef vom Tannenbaum. Das ist der süße Schnee der stillen Nacht. Klingeling. So Leute, jetzt wird's ernst. Ich muss euch zum nächsten Gottesdienst einladen. Der findet erst nun nach der Winterpause statt, in die wir jetzt eintreten. Der Schlosskirchen-Gottesdienst erhebt sich aus dem Winterschlaf genau am Ostersonntag. Wir feiern also die Auferstehung unseres Herrn und die Auferstehung des Schlossgottesdienstes am 10. April 1977, am Ostersonntag. Da sehen wir uns hier wieder. Ein Hinweis, wer von euch eine Auskunft haben möchte oder ein Gespräch oder mit jemandem beten möchte, der wende sich bitte an die mit dem gelben Schild. Ich denke, nach der Predigt von heute wird mancher von euch ein Gespräch wünschen. Ihr könnt auch einfach sitzen bleiben und wir kommen dann zu euch hin. Wir haben für euch Zeit und sind für euch da. Dann wollte ich euch darauf aufmerksam machen, das werdet ihr nachher sehen, der Ralf, den wir gerade so großartig verabschiedet haben, ist wieder da. Ich muss es euch bloß sagen, weil ihr den nicht wiedererkennt. Der hatte früher so schöne lange Haare und der ist auf Urlaub da. Den haben sie ein bisschen gerupft, aber er sieht niedlich aus wie immer. Na, ihr werdet es nachher noch sehen. Dann habe ich eine Bitte. Ich hatte euch gesagt, wir können das mit dem Besetzen nicht mehr so machen. Und das hat auch geklappt, bis auf einen Punkt. Also wir sind keine Egoisten, aber ihr müsst verstehen, wir müssen für unsere Mitarbeiter eine Reihe frei halten. Die stehen schon den ganzen Nachmittag hier in der Kirche, meistens draußen an den kalten Eingängen. Und ihr müsst verstehen, dass unsere Mitarbeiter eine Bank kriegen müssen. Und das finde ich nicht gut, dass ein paar sich auf unsere Mitarbeiterbank gesetzt haben, obwohl wir denen gesagt haben, das ist für unsere Mitarbeiter. Ich bitte euch, das nächste Mal, lasst für die, die den ganzen Sonntagnachmittag hier Dienst tun, so eine Bank frei. Die müssen nachher nämlich noch stundenlang eure Kollekte zählen. Ihr bringt mich mit diesen großen Summen immer ein bisschen in Verlegenheit. Ich weiß wirklich nicht, was ich dazu sagen soll. Ich kann euch bloß versichern, ihr seid mit diesen Kollekten einzigartig. Wenn ich in anderen Gemeinden bin, da fragen die mich immer aus über den Jugendgottesdienst, wenn ich erzähle. Aber über die Kollekten, da traue ich mir schon gar nicht mehr zu sagen. Die glauben einem das gar nicht, die Leute, dass ihr solche Tausendsassas seid. Die denken, ich spinne. Die können sich solche hohen Kollekten überhaupt nicht vorstellen. Jetzt wird gleich was kommen, das könnt ihr euch selber nicht vorstellen. Also erstmal zur Kollekte von heute. Es gibt Heime der kirchlichen Mission, der inneren Mission. Da sind Kinder drin, die entweder körperlich oder geistig krank sind oder die keine Eltern haben und keine richtigen Familien, denen also auch zu Weihnachten niemand ein richtiges Geschenk macht. Und ihr könnt diesen Kindern ein solches Geschenk machen. Ich habe hier die Wunschliste von 2 solchen Heimen. Die Kinder in Glashütte, die brauchen zum Beispiel, ich nenne mal ein paar Dinge, Kollegmappen, den großen Duden, Lexika. Und die Vorschulkinder brauchen Bastel- und Arbeitsmaterial. Und in Königsbrück, in dem Heim, da braucht die Gruppe der größeren Jungs für das Wrack einer elektrischen Eisenbahn ein paar neue Zutaten. Die 6- bis 12-Jährigen brauchen Zubehör für ihre Autobahn. Eine Mädchengruppe braucht eine Sitzecke und die ganz kleine Gruppe, die braucht so 2 oder was weiß ich wie viel Luftroller. Jetzt habe ich euch gesagt, wofür das Geld gebraucht wird. Jetzt sage ich euch noch, wie viel Geld gebraucht wird. Ich bitte euch heute um eine Kollekte von 3.693 Mark und 32 Pfennigen. Wir müssen diese Summe heute schaffen. Ich bitte euch ganz herzlich darum, damit wir unser Plan soll erreichen. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, wir haben im Dezembergottesdienst vor einem Jahr hatten wir uns vorgenommen, wir wollten 1976 die 100.000 schaffen. Und nun ist das so, wir haben bis jetzt in diesem Schlosskirchengottesdienst eingenommen an Kollekten 96.306 Mark und 68 Pfennige. Es fehlen jetzt also bloß noch, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, ne? Ich hab's ja gesagt. Also es fehlen jetzt bloß noch diese lumpischen 3.693 Mark und 32 Pfennige. Ich denke, das schaffen wir heute, was? Gut. Ja, ist schön. Das ist der, der die 32 Pfennige gibt. Naja, wenn ihr den Rest gebt. So, und jetzt habe ich noch eine große Freude. Jedenfalls ist es für mich eine große Freude, dass ich euch unseren Gast ankündigen kann. Seit mindestens... Ich muss langsamer reden. Na, ich höre jetzt auf. Gut. Seit mindestens 3 Jahren warte ich auf diesen Tag, dass ich sagen kann, Jörg, guten Abend. Was macht ihr da?
Ich kann noch nicht so laut klatschen wie ihr, aber ihr könnt ganz fest annehmen, dass ich mich auch freue, euch zu sehen. Das heißt, mir geht's genauso wie vielen von euch. Ich sehe auch viele von euch das erste Mal, aber das soll unsere Herzlichkeit nicht zurückschrauben. Ich nehme an, dass viele von denen, die ich nicht mehr unter euch entdecken kann, dass die, nachdem sie hier einen festen Entschluss gefasst haben, mit Jesus zu leben, dann in ihre Heimatgemeinde zurückgegangen sind und dann feste losgelegt haben und die eigentlichen Aufgaben angepackt haben, die ja nach dem ersten Schritt kommen. Wenn man sich hier so im Raum umguckt, da sieht man, dass hier allerhand Aufgaben verteilt worden sind. Mal von den Steinmetzen abgesehen, oder Metzgern abgesehen, wie man so sagt, da haben welche die Aufgabe gehabt, hier zu heizen. Und einer sitzt hier an der Verstärkeranlage. Das ist seine Sache. Dann hat der Theo heute die Aufgabe übernommen, zu predigen. Das ist seine Sache.
Liebe Freunde, Kurt Tucholsky hat mal gesagt, das deutsche Schicksal, vor einem Schalter zu stehen, das deutsche Ideal, hinter einem Schalter zu sitzen. Diejenigen, die vor dem Schalter stehen, die haben immer die Mehrheit. Aber die hinter dem Schalter, die haben die Macht. Und das macht sie denen vor dem Schalter immer so verdächtig. Jedenfalls, wenn sie ihre Macht missbrauchen. Jedenfalls, irgendwie haben die Leute was gegen Beamte. Jedenfalls gegen Zollbeamte. Jedenfalls ist das zur Zeit von Jesus so gewesen. Damals war der Beruf des Zöllners genauso anrüchig wie, sagen wir mal, der Beruf des Zuhälters. Das ist eine einträgliche Sache, aber irgendwie unanständig. Mit solchen Leuten verkehrte man nicht, mit denen sprach man nicht. Mit solchen Leuten wollte man nichts zu tun haben. Zöllner, die waren zur Zeit von Jesus verhasst bei der Bevölkerung. Aus 3 Gründen. Erstens, weil sie die Staatseinkünfte für die verhasste Besatzungsmacht eintrieben, also mit ihrer Zusammenarbeit mit der fremden Zwangsherrschaft die Besatzungsmacht unterstützten, da galten die als nationale Verräter. Zweitens, weil man in Israel Abgaben überhaupt nur kannte zu religiösen Zwecken, Und weil die mit den heidnischen Besatzern zusammenarbeiteten, galten sie als religiöse Verräter. Und drittens, weil sie durch Erpressung und auf Kosten ihrer eigenen Mitbürger sich ein großes Vermögen erworben hatten, da galten sie auch noch als Verräter an der Sache des ausgebeuteten Volkes. Und von so einem Typ, da wird im Lukas-Evangelium erzählt, im Kapitel 19, die ersten Verse. Der Mann hieß Zachäus, wohnte in Jericho, war ein kurzes Kerlchen, aber jeder Zoll ein Zöllner. Er war ein Oberzöllner, also sozusagen ein Gangster höherer Ordnung, der wieder von der Auspoberung seiner Unterzöllner lebte. Also auf Deutsch gesagt, ein Miststück erster Sorte. Nun gehört ja bekanntlich zum Beruf eines Zöllners die Neugierde. Und die hatte der Zachäus. Und als er eines Tages hört, dass Jesus durch Jericho kommt, da will er ihn natürlich sehen. Er hatte von ihm gehört, weil Jesus vor Jericho ein Wunder getan hatte. Er hatte einen Blinden geheilt. Und diese Sensation hatte sich natürlich überall rumgesprochen. Und als nun Jesus durch Jericho kommt, rennt alles, was Beine hat. Und jeder will ihn sehen. Dichtes Gedränge auf allen Bürgersteigen. Und unser Zachäus natürlich mittendrin im Gedränge. Aber so sehr er auch seinen Hals reckt und sich auf die Zehenspitzen stellt, er kann nichts sehen. Dem geht's so wie euch da hinten. Ihr seht auch bloß den Kopf eurer Vordermänner. Und der sah nicht mal die Köpfe von Vordermännern, der sah bloß Rücken oder kalte Schultern. Denn gerade weil er so kurz war, man sieht daran, wie die Leute auf ihn böse waren. Gerade weil er so kurz war, hätte man ihn ja ruhig nach vorne lassen können. Der hätte ja niemanden die Aussicht versperrt. Aber nein, nur gerade nicht. Der böse Zachäus, der nimmt uns unser gutes Geld weg und dann nehmen wir dem mal zur Abwechslung die gute Aussicht weg. Endlich mal eine Gelegenheit, diesem Hundesohn eins draufzugeben und ihn vom Anblick des Gottessohnes auszuschließen. Und überhaupt, wozu muss so einer wie der Jesus sehen? Die Bürger von Jericho, die sind längst ausgestorben, aber ihre Nachkommen, die leben noch. Das sind die Leute, die sagen, Hauptsache, ich habe einen Sitzplatz. Hauptsache, ich sehe gut. Hauptsache, mir geht's gut. Hauptsache, ich bin mit dem Rücken an der Wand. Oder das sind die Christen, die sich für was Besseres halten und andere Menschen verachten. Die sich besser vorkommen als andere Leute und die dann, wenn gewisse Typen einmal in die Kirche kommen, die Nase rümpfen und sagen, was will denn der hier? Zum Beispiel haben sie kürzlich mal einen der Musiker, die zum letzten Gottesdienst hier gespielt haben, aus der Kirche rausgeschmissen. Also so gefährlich sahen die gar nicht aus, ne? Ich weiß auch nicht, was an dem dran war. Jedenfalls, der saß in einer Kirche ganz ruhig da. Die war geöffnet und war ganz legal reingekommen, aber irgendwie war der Bart zu lang oder die Hosen zu ausgefranst, ich weiß es nicht. Es kam ein Kirchenvorsteher und hat ihn aus der Kirche rausgefeuert. Den Namen der Kirche verrate ich euch nicht. Das war eine berühmte Kirche in Dresden. Eben so ein Kreuz mit der Kirche, ne, manchmal. Also zurück nach Jericho. Zurück nach Jericho. Dort hatten die Bürger zwar einen großen Buckel, aber einen kleinen Verstand. Und da hat sie dort Zachäus ausgetrickst. Die hatten vergessen, dass zum Beruf des Zöllners, nicht nur die Neugierde gehört, sondern auch die Findigkeit. Der Zöllner muss ja immer was finden. Und wenn er nichts findet, dann muss er was erfinden. Und erfindungsreich ist der Zachäus gewesen. Der sagte zu denen, die ihm mit ihrem Buckel die Aussicht versperrten, ach, rutscht mir den Buckel runter, und rannte ein Stück die Straße voraus. Und dann macht das wie die Leute, die dann, wenn die Friedensfahrer kommen, sich mit einer Leiter an den Straßenrand setzen. Der kletterte auf einen Maulbeerbaum, der seine Äste weit über die Straße wegstreckte. Und von dort oben, da wollte er nun so durch die Blätter durch Lucky-Lucky machen, wenn Jesus unten vorbeikommt. Ihr müsst euch mal vorstellen, was das für ein Hallo gab, als das kleine Männchen die Klimmzüge machte und an dem Stamm sich da hochhiefte und auf dem Ast lang robbte, wie so ein Zwölfjähriger beim Kirschenmausen. Ein Reporter war dort, der wollte einen Schnappschuss machen. Aber es war leider kein Film in der Kamera, sagte er zu seiner Kollegin Nana, so hieß die Nana, sagte, Nanu, du hast den Farbfilm vergessen, meiner Seele. Wenn also sie fragen will, warum, dann war sie schon abgereist. Ihr müsst euch vorstellen, wir haben eben kein Farbfoto von damals, aber wir haben diesen herrlichen Bericht von Lukas. Ihr müsst das mal lesen, Lukas 19. Das ist ein richtig humorvoller Bericht im Neuen Testament. Ihr müsst euch mal vorstellen, wie die Leute geguckt haben, als Zachäus da hochklettert. Das war eine stadtbekannte Persönlichkeit, schon wegen seines Reichtums. Der kaufte seine Klamotten nicht im Konsum. Der ging nur in den Exquisit. Und als Zöllner hat er genug ausländisches Geld gehabt, also nur im Intershop hat er gekauft. Und dieser, der Intershop ist immer so voll, es muss viele Zöllner geben. Ne? Und dieser vornehme Herr, der klettert nun auf den Baum da hoch, reißt sich ein Loch in die Exquisithose und der Interschlips rutscht schief. Der Salamanderschuh rutscht runter. Nun klettert er oben auf seinem Ast wie so, weiß nicht, irgend so ein Molch auf der Stange oder was, oder ein Wetterfrosch. Da macht er nur Stielaugen und wartet, ob Jesus kommt. Der Mann macht sich einfach lächerlich vor den Leuten. Er macht sich lächerlich, aber es macht ihm nichts aus. Es ist ihm egal, ob seine schönen Hosen oder sein bürgerliches Image kaputt geht. Ihm geht's bloß um das eine, um den einen. Er will Jesus sehen. Und tatsächlich hat niemand in ganz Jericho eine so gute Aussicht, ihn zu sehen, wie dieser Mann, über den sie jetzt noch alle lachen. Als nämlich Jesus an dem Maulbeerbaum vorbeikommt, wo der Zachäus nur wie so ein Mops auf der Lauer da oben in seinem Geäst drinnen schwebt, da entdeckt Jesus ihn. Er sieht hoch und er sagt zu ihm, Zachäus, steig schleunigst herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Dem Zachäus bleibt die Spucke weg, wie Jesus ihn entdeckt und wie er ihn sogar mit seinem Namen anredet. Ihr wundert euch darüber vielleicht auch, woher er den Namen weiß. Also ich weiß das auch nicht, aber ich wundere mich nicht darüber. Das ist bei Jesus so. Er kennt jeden Menschen beim Namen. Dich auch. Bevor der Mensch sieht, wird er von Gott schon gesehen. Und ob sich der Mensch nun vor Gott versteckt, so wie unser Stammvater Adam hinterm Baumstamm des Baumes, oder wie hier der Zachäus im Laub des Baumes, in jedem Falle entdeckt uns das Auge Gottes und ruft uns die Stimme Gottes und sagt, du, ich habe mit dir ein Wörtchen zu reden. Du fühlst dich da unten sicher ziemlich sicher hinter deinem Vordermann. Und hinter der Säule und da oben auf der Empore. Vielleicht bist du ganz zufrieden, dass du dich hier so in der Menge des frommen Fleisches gut verstecken kannst. Du versteckst dich wie Zachäus, du bist ein Beobachter wie Zachäus. Du bist ein Sünder wie Zachäus und jetzt ruft dich Jesus wie den Zachäus. Und er sagt, du, komm raus aus deinem Versteck, aus deiner reservierten Haltung. Komm runter von deiner skeptischen Verstiegenheit und von deinem hohen Ross. Komm her zu mir. Der Zachäus, der ließ sich das nicht zweimal sagen. Der wusste als Zollbeamter, wenn man einmal entdeckt ist, da hat es keinen Zweck mehr, sich wie so ein Chamäleon im grünen Laub zu verstecken. Sondern da heißt es raustreten und Farbe bekennen, was man für einer ist. Was bist du für einer? Bist du ein Mensch, der zu Jesus will, oder hängst du so im Leben und weißt eigentlich gar nicht, wo du eigentlich hingehörst? Weißt vielleicht gar nicht, was du wirklich willst? Heute ruft Jesus dich. Also steig raus aus der Rolle des kühlen Beobachters und neugierigen Zuschauers. Bleib doch nicht länger hängen im Geäst deiner lächerlichen Standpunkte. Klammere dich nicht mehr krampfhaft an deine Vorurteile. Du kennst doch das Lied, lass die Zweifel und Bedenken, lass dir Gottes Frieden schenken. Jesus ruft dich in sein Reich. Er ruft dich genauso wie damals diesen Zöllner Zachäus. Und zwar zu einer schnellen Entscheidung. Er sagt zu dem Zachäus, komm sofort runter. So hieß es ja auch in unserem Lied, Jesus ruft dich in sein Reich, warte nicht und komme gleich, jetzt, heute. In diesem Gottesdienst, in diesem Augenblick. Jesus sagt zum Zachäus, heute muss ich in deinem Hause einkehren. Heute, das heißt, du hast keine Zeit zu verlieren. Und so wie du bis jetzt rumhängst, unentschieden zwischen Ja und Nein, so kann das nicht länger weitergehen. Heute ist der Tag gekommen, wo du dich entscheiden sollst, wo du Ja sagen sollst oder Nein. Du heißt nicht Zachäus, du heißt Andreas oder Renate. Und du hängst nicht auf dem Baum, du sitzt auf einer alten Kirchenbank. Das ist egal. Hauptsache ist, du hörst. Hörst du mich? Okay, wenn du mich hörst, dann bedeutet das, du hörst die Stimme von Jesus. Er hat zu seinen Jüngern gesagt, wer euch hört, der hört mich. Jesus ruft dich. Und er sagt zu dir, komm Mann, entscheide dich. Ich möchte heute, heute in dein Leben. Verstehst du, nicht morgen und nicht übermorgen und nicht am nächsten Sonntag. Morgen kann das schon zu spät sein, da ist vielleicht der Ast, auf dem du sitzt, schon abgebrochen und Jesus schon weitergezogen. Nutze den günstigen Augenblick der Gnade und komm heute. Wie gesagt, Zachäus, der lässt sich das nicht zweimal sagen. Wie der Blitz rutscht er an seinem Baumstamm runter. Ratsch, dabei zerschrabelt er sich noch das andere Hosenbein. Macht nichts. Egal. Es heißt von ihm, er stieg sofort vom Baum und nahm Jesus auf mit großer Freude. Und Jesus sagte zu ihm, heute hat Gott dich angenommen. Bisher hatte der Zachäus die Leute bloß ausgenommen, deswegen waren sie alle gegen ihn. Und da begegnet ihm einer, der ist für ihn. Da kommt zum ersten Mal in seinem Leben, kommt einer zu ihm, in sein Haus, unter sein Dach. Und stellt sich vor allen Leuten auf seine Seite und setzt sich mit ihm an den Tisch. Der wirft ihm seine Verworfenheit nicht vor. Der ist einfach gut zu ihm. Jesus ist so gut. Der ist so gut auch zu Menschen, die böse sind, denen man vieles mit Recht vorwerfen könnte. Er tut's nicht. Jesus ist einfach gut. Und so erfährt dieser Mann, dieser Verbrecher, dieser Strolch, dieser Gauner, dieser elende Mensch erfährt zum ersten Mal im Leben, was Güte und was Liebe ist. Und da ist er glücklich und es gibt ein Festessen. Und hoch die Tassen und er freut sich. Und alle anderen, die folgen sich. Ein lautes Volksgemurmel geht los. Alle regen sich darüber auf, dass Jesus ausgerechnet diesen kleinen Zwunsch vom Baum runtergewinkt hat. Allgemeine Empörung, dass Jesus ausgerechnet bei diesem stadtbekannten Gangster zum Mittagessen geht. Das hatten sie nicht erwartet von Jesus. Vor kurzem im letzten Herbst, da waren zwei sowjetische Kosmonauten hier in Karl-Marx-Stadt. Und die kamen hier vorne die Leipziger Straße reingefahren. Ihr stellt euch mal vor, was passiert wäre, wenn die vorne an der Salzstraße zu ihrem Chauffeur gesagt hätten, Tovarisch Lenkradovic, fahr mal links die Salzstraße vor und halte neben der Schlosskirche am Restaurant Schlosswald beim Paul. Wir wollen da Mittag essen. Also ich möchte kein Wort gegen das Restaurant von Paul gesagt haben. Aber es ist doch eine unbestreitbar objektive Tatsache, dass das Interhotel Moskau irgendwie repräsentativer ist als das Restaurant von Paul. Und jeder nimmt doch an, dass hohe Gäste im Interhotel speisen und nicht beim Paul. Naja, und damals haben sie eben auch alle erwartet, dass Jesus beim Herrn Bürgermeister absteigt oder wenigstens beim Herrn Pfarrer, aber doch nicht beim Zachäus, beim übelsten Schlitzohr von ganz Jericho. Und deshalb das große Genöle über Jesus, Vers 7, wo sie sagen, bei einem Sünder ist er eingekehrt. Und eben diesen Satz, den die braven Bürger mit ihrer ganzen moralischen Entrüstung aussprechen, Eben dieser Satz ist die frohe Botschaft, ist die Zusammenfassung der ganzen biblischen frohen Botschaft der Weihnachtsgeschichte. Und wir sprechen diesen Satz nicht im Tone von maulender Entrüstung aus, sondern im Tone eines dankbaren Triumphes. Bei einem Sünder ist Jesus eingekehrt. Gott sei Dank. Gott sei Dank kommt Jesus zu den Sündern, egal, ob es sich um so einen reichen Ausbeuter handelt, wie den Zachäus, einen aus der Ausbeuterklasse oder einen aus der Arbeiterklasse, wie den armen Fischer Petrus. An den Frommen jedenfalls, die sich einbilden, sie wären was Besseres und unbedingt bei ihnen müsste Jesus Platz nehmen, an denen marschiert Jesus ohne Aufenthalt vorbei. Denn er ist nicht auf der Suche nach den Selbstgerechten, sondern auf der Suche nach den Sündern. Das heißt also nach Menschen, die mit sich und der Welt nicht mehr zurechtkommen. Die frommen Spießer, die lässt er stehen. Und er geht zu den Ausgeflippten, die Spießruten laufen müssen vor den anderen, wie Zachäus. Natürlich weiß Jesus, dass die Art, wie der sein Geld macht, eine große Schwanerei ist. Und gerade weil er das weiß, weil er weiß, dieser Mann ist ein Betrüger. Und das ist ein ganz armes Schwein, obwohl er stinkreich ist. Das ist ein Sünder, das ist ein schwarzes Schaf der Gesellschaft, einer, der ausgestoßen und verloren ist. Gerade deshalb geht Jesus zu ihm. Die schwarzen Schafe, die liebt Jesus am allermeisten. Und gerade wenn du für dich schwarz siehst, wenn du in Schuld und Sünde drinne steckst, da sagt Jesus zu dir, ich will in dein Leben. Du bist es, wegen dem ich hier bin. Vers 10 sagt Jesus, ich bin gekommen, um die Verlorenen zu suchen. Jesus sucht dich, hast du dich schon mal von ihm finden lassen? Viele zucken sofort zurück, wenn sie diesen Satz hören, Jesus sucht dich. Manche sind ständig auf der Flucht vor Gott. Die wissen genau, dass Jesus was von ihnen will. Aber sie wissen nicht genau, was er von ihnen will. Und manche denken, Jesus stellt 1000 Bedingungen und macht 1000 Vorschriften, das darfst du nicht und das darfst du nicht, bis dir das Leben keinen Spaß mehr macht. Wo steht das in der Bibel geschrieben? Wo steht in unserer Geschichte, Lukas 19, ein einziges Wort davon, dass Jesus irgendeine Bedingung stellt? Das ist doch gerade das Herrliche, dass er keine Bedingungen stellt. Jesus geht nicht zu dem Zöllner und sagt, so, nun komm mal her, jetzt zieh dich erstmal anständig an. Und jetzt zahl erstmal das ganze gemauste Geld zurück. Und jetzt werd erstmal ein anständiger Mensch. Und bring dein Leben in Ordnung. Und wenn du das und das und das alles getan hast, dann kommst du. Und dann wollen wir mal drüber reden, ob ich dein Freund sein kann. So sagt es Jesus nicht. Sondern Jesus sagt zu dem Zöllner, zu diesem Gauner und ekelhaften Menschen, er sagt, du, ich möchte zu dir. Das ist alles. Keine einzige Bedingung, aber eine einzigartige Verheißung. Er sagt, ich komme, um die Verlorenen zu suchen und selig zu machen. Das heißt, glücklich will er dich machen. Mach doch mal die Türen deines Herzens auf und schieb mal die Riegel deiner Vorurteile beiseite und lass ihn in dein Leben rein. Der Zachäus, der nahm ihn sofort. Der bekehrte sich auf der Stelle und die Echtheit seiner Bekehrung, die zeigt sich an der Reue, die er empfindet. Und die Echtheit seiner Reue, die zeigt sich daran, dass er sein Leben ändert. Vers 8, Jesus trat vor den Herrn. Zachäus trat vor den Herrn und sagte, Herr, ich verspreche dir, ich werde die Hälfte meines Besitzes den Armen geben. Und wenn ich jemanden betrogen habe, so will ich ihm das vierfach zurückgeben. Vielleicht wirst auch du heute Abend, wenn du Jesus in dein Leben einlässt, manches aus deinem Leben rausschmeißen. Denk mal nach, was so in deinem Zimmer drin steht, an geklauten Gegenständen, an Büchern, die du geborgt hast und mit Absicht nicht zurückgegeben hast. Und was du für Geld besitzt, dass du unterschlagen hast oder dass du auf unrechtmäßigem Wege dir erworben hast. Du kannst dir das jetzt noch gar nicht vorstellen, dass du mal hingehen könntest zu einem, den du übers Ohr gehauen hast, sagst, hier, das habe ich dir mal geklaut, ich bring dir es zurück. Kannst du dir jetzt noch gar nicht vorstellen. Wenn du Jesus in dein Leben reinlässt, bekommst du die Kraft dazu, dass du dich änderst. Dann geht das. Der Zachäus konnte sich auch nicht vorstellen, dass er mal zu denen hingeht, die er betrogen hatte und denen das Geld zurückbringt. Und dass er selber mit der Hälfte des Geldes auskommt, das er bisher verdient hat. Aber irgendwie hat er sich in dem Leben, was er geführt hat, gesehnt danach, nach einem besseren, reineren Leben. Deswegen wollte er Jesus sehen. Und wenn du Jesus sehen willst, wenn du ein neues Leben haben willst, dann kannst du es geschenkt kriegen, so wie der Zachäus. Dem hat Jesus keine einzige Bedingung gestellt. Und dir stellt er auch keine. Jesus stellt sich ganz einfach vor dich hin. Und er sagt, du, und hier kannst du deinen Namen einsetzen, du, ich möchte in dein Leben. In der Offenbarung, Kapitel 3, Vers 20, da sagt Jesus, hört mal gut zu. Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und wenn jemand meine Stimme hört und öffnet, zu dem werde ich eintreten und mit ihm zusammen essen. Heute Abend steht Jesus vor der Tür deines Lebens. Und du brauchst weiter gar nichts zu machen, als aufzumachen. Und das heißt, du brauchst nur zu sagen, ja Herr, komm, bitte, tritt ein in mein Leben. Das ist alles. Und Jesus wird so, wie er es versprochen hat, in dein Leben eintreten. Ich weiß es. Ich weiß, dass er jeden rettet.
Ich weiß, dass er jeden rettet, der sich ihm überlässt. Uns gilt sein klares Versprechen, mir und dir glaub es fest. Jesus sagt, ich steh vor der Tür und klopfe an. Und wenn du meine Stimme hörst und öffnest die Tür, komm ich zu dir und werde bei dir sein für alle Zeit. Komm ich zu dir und werde bei Jesus sagt, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und wenn du meine Stimme hörst und öffnest die Tür, komm ich zu dir und werde bei dir sein für alle Zeit. Komm ich zu dir und werde bei dir sein für alle Zeit.
Lass uns zusammen beten. Herr, dein Ruf ist laut und klar. Danke, dass man dich klopfen hören kann. Und danke, dass man sich an dir nicht vorbeischummeln muss. Hab Dank, dass es Begegnungen mit dir gibt, auch eine erste. Wir danken dir dafür, dass du die Kraft dazu gibst, mit dir zu sprechen, dass du uns neue Möglichkeiten zeigst, neue Möglichkeiten zu leben und dass wir bei dir eine echte Alternative finden zu dem, was bisher gelaufen ist. Hab Dank, dass du keinen wegschickst. Hab Dank, dass du jeden suchst und dass du jeden bei dir haben willst. Lass uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Liebe Freunde, ich wünsche euch, dass euch der Friede von Weihnachten auch durch das Jahr 1977 begleitet. Kommt gut nach Hause und Gott segne euch. Amen.